Danke, Jesus, für das, was wir jetzt feiern dürfen. Danke für diesen Tag. Danke für deinen Geburtstag. Danke für das, was wir hier erleben dürfen, auch heute Nachmittag oder heute Abend. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest. Auch wenn wir jetzt eine Geschichte hören, möchte dich bitten, dass du auch durch solche Geschichten zu uns reden kannst und sprechen kannst. Amen.
Amen.
Ihr dürft euch gerne setzen. Wir hören eine Geschichte. Was wäre Weihnachten?
Das kleine Lamm. In einem sonnigen Tal lebte einmal ein kleines Lamm, namens Josua. Es war weiß mit schwarzen Flecken, schwarzen Füßen und es hatte ganz traurige Augen. Josch war traurig, wenn er die anderen Lämmer mit schneeweißem Fell ohne Flecken sah. Er war traurig, wenn er die anderen Schafe mit ihrem Papa und ihrer Mama sah, denn er hatte keinen Papa und keine Mama. Doch am traurigsten war er, wenn er sah, wie die anderen Lämmer umhertollten und umhersprangen, denn das konnte er nicht. Josch besaß von Geburt an ein Bein, mit dem er nicht richtig laufen konnte. Deshalb hinkte Josch beim Laufen. Wenn die anderen Lämmer umherrannten und spielten, saß er immer nur an seinem Platz und schaute zu. Josch war traurig und fühlte sich einsam, außer wenn Abigail in der Nähe war. Abigail war Josuas beste Freundin. Allerdings sah sie nicht wie die Freundin eines Lammes aus. Sie war nämlich eine Kuh. Sie hatte braunes Fell mit weißen Flecken, die aussahen wie Regenpfützen auf einem Weg. Ihr Bauch war rund wie ein Fass und ihre Stimme hörte sich immer lieb und freundlich an. Mit Abigail verbrachte Josch einige seiner schönsten Stunden. Sie stellten sich immer vor, sie würden Abenteuer in fremden Ländern erleben. Josch gefiel es, mit Abigail zusammenzusitzen und ihr zuzuhören, wenn sie Geschichten über die Sterne erzählte. Sie verbrachten Stunden damit, oben auf dem Hügel zu sitzen und ins Tal zu schauen. Sie waren wirklich gute Freunde. Doch selbst mit einer Freundin wie Abigail wurde Josch immer wieder traurig. Es machte ihn traurig, das einzige Lamm zu sein, das nicht rennen und springen und im Gras herumtollen konnte. Das waren die Augenblicke, wenn Abigail zu ihm sagte: Sei nicht traurig, kleiner Josua. Wer sich ausgeschlossen und zurückgestoßen fühlt, den hat Gott ganz besonders lieb. Gott hat einen besonderen Platz für ihn. Josch wollte ihr gerne glauben, aber es war schwer. An manchen Tagen fühlte er sich einfach allein. Besonders allein fühlte er sich an dem Tag, als die Hirten beschlossen, die Lämmer in das nächste Tal mitzunehmen, zu neuem frischen Gras. Die Schafe waren schon so lange im Tal geblieben, dass das Gras beinahe bis zum Boden abgefressen war. Die Schafe wurden alle ganz aufgeregt, als die Hirten ihnen mitteilten, dass sie zu einer neuen Wiese ziehen würden. Als sie sich zum Aufbruch fertig machten, humpelte Josch herbei und nahm seinen Platz am Rand der Gruppe ein. Er war froh, bei den anderen Lämmern zu sein. Doch dann lachten sie ihn aus. Du bist viel zu langsam, um das Tal zu durchqueren. Geh zurück, du lahme Ente. Wenn wir auf dich warten müssen, kommen wir nie an. Geh zurück, Josua. In diesem Augenblick schaute Josua nach oben und erblickte den Schafhirten, der vor ihm stand. Sie haben recht, mein kleiner Josua. Du kehrst besser um. Dieser Marsch ist zu lang für dich. Bleib diese Nacht im Stall. Josch schaute den Hirten lange an, dann drehte er sich langsam um und humpelte davon. Als Josch zur Spitze des Hügels kam, schaute er hinunter und sah die anderen Schafe, die zum frischen grünen Gras liefen. Noch nie hatte er sich so allein und einsam gefühlt. Dicke Tränen rollten ihm aus den Augen, die Nase hinunter und fielen auf einen Stein. Da hörte er Abigails Stimme hinter sich und Abigail sagte, was sie immer sagte, wenn Josch traurig war: Sei nicht traurig, kleiner Freund. Wer sich ausgeschlossen und zurückgestoßen fühlt, den hat Gott ganz besonders lieb. Gott hat einen besonderen Platz für ihn. Und dann drehten sich die beiden um und gingen gemeinsam zum Stall. Die Sonne stand wie ein großer orangefarbiger Ball tief am Himmel, als sie schließlich den kleinen Stall erreichten. Josh und Abigail gingen hinein und fraßen etwas Heu aus der Futterkrippe. Sie waren sehr hungrig und das Heu schmeckte gut. Für einen kurzen Augenblick vergaß Josua, dass er zurückgelassen worden war. »Leg dich schlafen, kleiner Freund«, sagte Abigail, nachdem sie gefressen hatten. »Du hattest einen schweren Tag.« Josh war müde, also legte er sich in einer Ecke des Stalls auf etwas Stroh und schloss die Augen. Er merkte, dass Abigail sich neben ihn legte und war froh, sie als Freundin zu haben. Schon bald war Josh eingeschlafen. Während er schlief, träumte er. Er träumte, dass er mit den anderen Schafen umhertollte und umhersprang. Er träumte von langen Wanderungen durch das Tal mit Abigail. Er träumte, an einem Ort zu sein, an dem er nicht ausgeschlossen und nicht zurückgestoßen wurde. Plötzlich weckten ihn seltsame Geräusche im Stall. »Abigail«, flüsterte er, »wach auf, ich habe Angst.« Abigail hob ihren großen Kopf und schaute sich um. Der Stall war dunkel, bis auf eine kleine Lampe, die an der Wand hing. »Es ist jemand hier«, flüsterte Josh. Sie schauten durch den schwach erleuchteten Stall. Dort in der Futterkrippe, auf etwas frischem Heu, lag ein Baby. Auf einem großen Heuhaufen neben der Krippe lag eine junge Frau und ruhte sich aus. Josua schaute Abigail an, weil er dachte, seine Freundin könnte ihm erklären, was da los war. Doch Abigail war genauso erstaunt wie Josh. Josh schaute wieder zu der Frau und dem Kind und humpelte durch den Stall. Neben der Mutter blieb er stehen und sah dem Baby ins Gesicht. Es weinte, weil es fror. Die Frau nahm das Baby und legte es neben sich ins Heu. Josh blickte sich im Stall nach etwas um, womit man das Baby wärmen könnte. Gewöhnlich befanden sich dort Decken, aber nicht in dieser Nacht. Die Hirten hatten sie alle auf die Wanderung durchs Tal mitgenommen. Dann fiel Josh seine eigene warme Wolle ein. Er ging hinüber und kuschelte sich dicht an das Baby. »Danke, kleines Lamm«, sagte die Mutter des Babys sanft. Und schon hörte das Kind auf zu weinen und schlief wieder ein. In diesem Augenblick kam ein Mann in den Stall, der einen alten Mantel in den Händen hielt. »Es tut mir leid, Maria«, erklärte er. »Das ist alles, was ich zum Zudecken finden konnte.« »Es ist schon gut«, erwiderte sie. »Dieses kleine Lamm hat den neuen König mit seinem Fell gewärmt.« »Ein König?« Josua schaute auf das Baby und fragte sich, »was ist das wohl für ein König?« »Sein Name ist Jesus.« Maria sagte das so, als wüsste sie, welche Frage Josua sich stellte. »Er ist Gottes Sohn.« Einige Minuten später ertönten an der Tür weitere Geräusche. Es waren die Hirten, die Josua zurückgelassen hatten. Sie machten große Augen und waren ganz aufgeregt. »Wir haben ein helles Licht gesehen und die Engel gehört«, begannen sie zu erzählen. Dann erblickten sie Josua bei dem Baby. »Josua, weißt du, wer das Baby ist?« »Jetzt weiß er es bestimmt.« Es war die junge Mutter, die das sagte. Sie schaute Josua an und lächelte. »Gott hat deine Gebete erhört, kleines Lamm. Das Baby ist die Antwort.« Josua blickte hinunter auf das schlafende Baby. Irgendwie wusste er, es war ein besonderes Kind und es war ein besonderer Augenblick. Wäre er wie die anderen Schafe, würde er jetzt bei den anderen im Tal sein. Doch weil er anders war, befand er sich jetzt hier im Stall und gehörte zu den Ersten, die Jesus in dieser Welt begrüßen durften.
Thank you. Und wir alle, wir kennen die Weihnachtsgeschichte, oder? Ihr wisst ganz genau, was da steht. Haben wir schon so oft gehört. Wir wissen ganz genau, was da so passiert. Wir wissen ganz genau, das bauen wir ja auch jedes Mal so zu Hause auf, oder? Da ist der Stall und da sind die Hirten, Josef, Maria, das Baby. Ochs und Esel gehören dazu, die Weisen aus dem Morgenland. Meistens sind es ja drei. Was davon steht eigentlich in der Bibel? Weniger als man denkt. Nirgends in der Bibel steht irgendetwas geschrieben von einem Stall. Habt ihr das schon mal bemerkt? Steht nicht. Steht nirgends in der Bibel. Haben wir uns irgendwie so schön dazu gedichtet. Und wir sagen oder wir denken immer so, ja, dann waren da die Tiere da und dann waren die Hirten da und so weiter. Und das wird so kulminiert, alles, was überhaupt irgendwo in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, das kommt dann so in einer Szene zusammen. Aber die Weisen aus dem Morgenland und die Hirten sind sich nie begegnet. Das ist wahrscheinlich 1,5 Jahre liegen die beiden Ereignisse auseinander. Und dann fragt man sich jetzt so, Mist, jetzt kommt er da vorne, stellt sich auf die Bühne und das gerade so direkt an Heiligabend. Und dann macht er mir meine ganzen Weihnachtsträume kaputt. Meine ganze Imagination, meine Vorstellung, was Weihnachten ist, ist jetzt alles dahin. Wie, waren da jetzt doch keine Hirten? Doch, da waren schon auch Hirten. Waren da jetzt doch keine Weisen? Ja, nicht unbedingt da. Waren da keine Tiere? Weiß man nicht. Was davon steht eigentlich in der Bibel? Habt ihr eine Vorstellung? Also Stall, habe ich schon mal gesagt, ist gestrichen. Tiere, Krippe, richtig. Krippe, das steht da. Die Futterkrippe, das war nämlich das Erkennungszeichen für die Engel, von den Engeln genannt für die Hirten, damit sie auch ja das richtige Kind finden. Damit sie nicht irgendein Kind finden. Denn so häufig kam das wohl doch nicht vor, dass so ein Kind in einer Futterkrippe lag. Das war also das Erkennungszeichen. Mehr steht da nicht drin. Und alles andere, das haben wir uns dann so im Laufe der Zeit dazu erdacht, vorgestellt oder auch so mit unseren oft westeuropäischen Gedanken angereichert. Wir haben uns das so vorgestellt, dass da ein Stall ist, es schneit lieblich, die Landschaft sieht wunderbar aus. Der Stall ist so mit warmem Licht erleuchtet, irgendwo so ein paar Kerzen. Im Stall ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, aber nun gut. Aber es sieht so gemütlich aus. Das ist so eine ländliche Lagerfeuerromantik, wo man da so zusammen ist. Und das Stroh ist ja auch so wunderschön gemütlich, oder? Hat irgendjemand von euch schon mal im Stroh geschlafen? Ich finde das furchtbar, das piekt ohne Ende. Aber das sieht so gemütlich aus. Und dann kommen die ganzen Menschen und die Geschenke und so. Ach, ist das herrlich, oder? Lesen wir mal Lukas 2, 1 bis 7. Ganz bekannte Verse, aber ich lese sie heute mal in der neuen Genfer Übersetzung. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen anderen Platz in der Unterkunft bekommen. Also was da steht, ist nicht Stall und irgendwelche gemütlichen Sachen. Da steht was von einer Volkszählung. Da steht was von Politik. Also die Weihnachtsgeschichte fängt mit Weltpolitik an. Kaiser Augustus macht eine Volkszählung. Und jetzt müssen wir wissen, Israel konnte sich nicht selbst verwalten. Die hatten keinen eigenen König. Das heißt, sie hatten einen König, aber der stand unter der Herrschaft oder unter der Verantwortung von Rom. Rom war das große Imperium. Rom hatte das Sagen und die setzten das auch durch, wenn es sein musste, mit Gewalt. Wie die Menschen in Israel dann 70 bzw. 120 Jahre später schmerzlich erfahren mussten. Die machten sehr deutlich, was sie wollten. Und jetzt kommt so eine Volkszählung daher. So eine politische Entscheidung mitten in so eine Zeit. Und damals war es halt nicht so, wie das in unserer Zeit ist. Wir bleiben da, wo wir sind und müssen uns irgendwo dann mal eintragen oder unser Kreuz machen oder irgendwas abgeben oder wegschicken oder eine E-Mail ausfüllen oder wie auch immer. Nee, die mussten damals in ihre Geburtsstadt gehen. Und jetzt ist ja logisch, wenn in so einem Land oder in einem größeren Flecken, in einem größeren Reich, alle Menschen gleichzeitig in ihre Geburtsstadt gehen sollen, das kann durchaus mal Chaos bedeuten. Nicht unbedingt, denn manche Menschen, die sind da, haben da gelebt, wo sie auch geboren wurden. Ja, die sind aus dem Ort nicht rausgekommen, aber viele auch nicht. Josef war so einer, lebte in Nazareth, das war mehr so im Norden von Israel. Und jetzt musste er mehr in Richtung Süden gehen, Richtung Bethlehem. Und es ist ja völlig logisch, wenn jetzt alle zu einer bestimmten Zeit irgendwo hin wollen, in eine Stadt, dass dann die Hotels oder die Herbergen irgendwann überfüllt sind. Das kann man sich ja ganz logisch herleiten. Und gerade Bethlehem ist jetzt, das wird auch in vielen Liedern besungen, ist so eine kleine Stadt. Das war kein Touristen-Hotspot. Ja? Also Jerusalem, das war schon eine andere Nummer. Da gingen viele Menschen immer regelmäßig hin, um das Passa zu feiern oder bestimmte besondere Anlässe gab es da. Da war richtig was los. Aber Bethlehem war normalerweise es nicht gewohnt, mehrere Menschen zu beherbergen. Vielleicht hatten die nur eine Herberge. Ich weiß es nicht, steht nicht in der Bibel. Und deswegen ist es völlig klar, dass es schwierig ist, irgendwo eine Unterkunft zu finden. Es gibt so Lieder, ich kann mich erinnern, als ich noch in der Grundschule war, wir haben so Weihnachtsfeste in der Schule aufgeführt und da haben wir ein Lied immer gesungen, das hieß Wer klopft an? Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch kennt. Das ist so ein Lied, was beschreibt, wie halt Josef und Maria in Bethlehem dann von Haus zu Haus gehen und immer anklopfen und sagen, ah, wir brauchen Hilfe, ein Weib mit ihrem Mann heißt es irgendwie oder vom Text her. Und der Wirt, die Wirte sind immer ganz barsch und sagen, nein, hab keinen Platz, geht woanders hin. Und die Wirte werden immer sehr negativ dargestellt. Das steht auch nicht in der Bibel. Steht überhaupt gar nichts davon in der Bibel, dass irgendein Wirt die abgewiesen hätte. Und wenn, dann war es sicherlich nicht, weil sie so unfreundlich waren, sondern weil sie schlicht keinen Platz hatten. Aber es ist gut möglich, dass Josef und Maria vielleicht sogar schon in der ersten Hütte, in der ersten Herberge, wo sie angeklopft haben, sogar reingekommen sind. Die Frage ist nur wie. Also ganz sicher gab es da keine Romantik, so wie wir uns das manchmal vorstellen. Und ich weiß, wir haben heutzutage oft an Weihnachten so einen typischen Weihnachtsstress. Weil wir wollen, dass an Weihnachten alles perfekt ist. Das muss alles richtig gut sein. Und davor machen wir alles möglich und dann müssen wir auf die Feier und auf die Feier und müssen uns hier noch sehen lassen und da müssen wir auch noch hin und das müssen wir noch vorbereiten und das Essen muss perfekt sein und so weiter. Und dann sind wir total gestresst und sehr enttäuscht, dass Weihnachten kein friedliches Fest ist, wie es doch angeblich früher war. Also damals, das erste Weihnachten, war definitiv kein schönes, friedliches Fest. Das war überhaupt kein Fest. Das war eine Volkszählung und das war Chaos und das war schwierig. Überhaupt keine Romantik. Vielleicht war es die einzige Herberge am Ort. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie so Herbergen damals ausgesehen haben könnten. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, damit wir mal von diesem Bild vom Stall wegkommen. Also es war mit Sicherheit ein Haus aus Stein, wo sie untergekommen waren. Man kann es zum Beispiel in diesem Bild sehen, auch in den anderen Bildern, die gleich kommen. Meistens war es so, dass es unten im Erdgeschoss so eine Art Aufenthaltsraum gab. Da waren die Leute, da wurden auch die Tiere untergebracht, die die Menschen so auf der Reise benutzt haben. Ja, so eine Art Garage, wie bei so Motels. Ja. Also man brauchte halt einen Esel zum Reisen. Die wurden dann unten irgendwo versorgt, manchmal im selben Raum, manchmal in so einem angrenzenden Nebenraum. Und oben im ersten Stock, da waren dann die Zimmer. Und da haben sich die Menschen aufgehalten. Und wenn wir in manchen Übersetzungen mal reingucken, da heißt es dann, ich habe das auch so vorgelesen, sie fanden in der Herberge keinen anderen Raum. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Josef und Maria vermutlich keinen eigenen Raum hatten, wo sie übernachten konnten, sondern sie mussten da unten im Erdgeschoss übernachten, wo auch alle anderen Menschen sich aufhielten, wo die Tiere sich aufhielten, die die Menschen mitgebracht hatten und wo natürlich auch eine Futterkrippe stand. Betten gab es nicht. Und Babywiegen erst recht nicht. Und deswegen musste Josef, der Vater, dann das nehmen, was halt irgendwie da war. Und das war halt dann die Futterkrippe. Und die ist tatsächlich biblisch auch bezeugt und überliefert. Alles andere, das sind so unsere Gedanken, die wir dabei haben. Und das ist auch nicht besonders romantisch, wenn man sich überlegt, du bist jetzt da in so einer Herberge, in so einem Raum, wo unten so die allgemeine Aufenthaltsraum ist, wo auch noch alle möglichen Tiere sind. Und dann bist du hochschwanger und kriegst ein Kind. Also ich war noch nie schwanger, ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe zwar mal viel gewogen und das ist echt anstrengend, aber alle Frauen, die Kinder bekommen haben, werden mir wahrscheinlich zustimmen, dass man ganz gerne so ein bisschen seine Ruhe hätte, wenn man ein Kind zur Welt bringt und nicht 1000 Leute um sich herum haben will, die auch noch fremd sind. Und ich stelle mir das sehr plastisch vor, auch das steht nicht in der Bibel, aber das stelle ich mir jetzt mal so vor, ich habe darüber nachgedacht. Jetzt ist das irgendwie dunkel und alle schlafen oben in ihren Zimmern. Vielleicht ist Maria und Josef, sind vielleicht auch nicht die einzigen, die unten im Aufenthaltsraum übernachten. Vielleicht gab es noch welche. So, und dann kommen die Wehen, setzen ein. Och, das wird anstrengend. Oder dann kommt von oben einer runtergeschlurft, der musste mal auf Klo, weil er irgendwie zu viel getrunken hatte. Dann rennt er da durch den Raum und muss irgendwo dahin, wo die Toiletten waren. Also Privatsphäre ist was anderes. Romantisch war das nicht. Engel haben da nicht gesungen. Wir verwechseln manches oder bringen oft immer alles so zusammen. Alles, was wir aus der Bibel wissen, das kommt so an einen Punkt zusammen. Aber das mit den Engeln, das war draußen auf dem Feld bei den Hirten. Nicht hier bei Maria, nicht bei der Geburt. Da war nicht die Schar der Heerscharen. Da war kein himmlischer Glanz. Da war nicht die Klarheit des Herrn, die da leuchtete. Und alles war toll und wunderbar. Und jetzt stellen wir uns das mal so vor. Maria hat ja unter schwierigen Umständen dieses Kind gekriegt. Sie war ja verlobt. Sie war mit Josef noch nicht zusammen gewesen. Sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Und das war alles so ein bisschen heikel und schwierig und problematisch. Und dann ist Maria ja vor einigen Monaten ein Engel erschienen, der ihr noch gesagt hat, du wirst ein Kind haben. Das ist vom Heiligen Geist und das ist der Sohn Gottes. Der wird die Welt erlösen und. Und dann sitzt Maria da in so einer Herberge, in so einer absoluten Unromantik und kriegt ein Kind. Da ist gar keine Bestätigung gewesen, dass das jetzt alles irgendwie göttlich war. Da war nichts Besonderes Heiliges. Das war ziemlich bodenständig in der normalen Welt, im normalen Alltag. Denn sonst hatten sie in der Herberge keinen Platz. Man kann das niemandem vorwerfen. Es war einfach kein Platz da. Es ging nicht anders. Die politischen Umstände waren halt gerade so. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung. Josef und Maria sind mittlerweile gestorben, falls ihr das noch nicht wusstet. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und Jesus steht auch an einer Tür und klopft an. Und das sagt er in Offenbarung 3, Vers 20. Da spricht Jesus, soll Jesus sprechen, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Also ist schon mal eine schöne Vorstellung, dass Jesus und Essen, das machen wir wahrscheinlich heute auch alle, dass wir zusammen essen. Essen hat ja in unserer Kultur, in vielen Kulturen eine ganz große Rolle, eine wichtige Rolle, auch der Gemeinschaft. Und das ist hier in dieser orientalischen Kultur auch so. Jesus möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er drückt das hier aus, er möchte mit uns zusammen feiern, möchte ein Essen zusammen haben. Aber er steht an der Tür und klopft an. Damals hat Josef angeklopft an der Herberge. Und der Wirt musste sagen, sorry Leute, einen Raum habe ich nicht, ihr könnt hier euch irgendwie aufhalten, aber ansonsten habe ich keinen Platz. Heute sind wir diese Herberge. Und die Frage ist, wenn Jesus jetzt bei uns anklopft, wie viel Platz, wie viel Raum haben wir für Jesus eigentlich? Oder sind die Umstände gerade nicht so, dass sagen, nee Jesus, also gerade ist schlecht. Es ist gerade echt schwierig. Also ich habe echt viel um die Ohren. Auch beruflich ist eine Menge los. Auch in unserer Familie läuft gerade einiges nicht so, wie es laufen sollte. Wir leben auch in unsicheren Zeiten. Mensch, Ampelkoalition ist jetzt kaputt. Und es gibt Neuwahlen. Wer wird das wohl machen, das Rennen? Wer wird da jetzt uns regieren? Gibt es da überhaupt irgendeine Möglichkeit, was vorwärts geht? Die Wirtschaft läuft irgendwie schwierig. Und ach, ist alles so düster. Ich habe jetzt echt keine Zeit, mich jetzt noch mit Jesus zu beschäftigen. Wir haben ganz andere Probleme. Außerdem ist mein Arbeitsplatz in Gefahr. Und wir haben ganz, ganz viele Dinge, die uns irgendwie von Jesus abhalten. Wir haben keine Zeit für Jesus, wir haben keinen Raum für Jesus. Jesus spielt in unserem Leben eine sehr untergeordnete Rolle. Bei den meisten Menschen, ich muss jetzt vorsichtig sein mit der Verallgemeinerung, aber bei vielen Menschen in unserer Kultur spielt Jesus an Heiligabend vielleicht die einzige Rolle. Da geht man in die Kirche, vielleicht dann auch bei einer Hochzeit, wenn sie dann kirchlich stattfindet, und bei einer Konfirmation oder bei einer Taufe oder so. Das sind so die Augenblicke, wo Jesus dann noch irgendwo eine Rolle spielt. Ansonsten ist es nur noch eine Randnotiz. Er hat keinen Raum in unserem Leben. Wir haben vielleicht noch mal einen Tag im Kalender, wo wir dann an ihn denken. Aber ansonsten hat er keinen Raum. Und damit meine ich jetzt auch nicht, ob Jesus Raum hat, ob du grundsätzlich Jesus bejahst oder grundsätzlich an Jesus glaubst und sagst, ja doch, finde ich gut und ja doch, ich glaube, da gibt es eine höhere Macht oder so. Sondern wie viel Raum hat Jesus tatsächlich in deinem Herzen? Wie viel Raum hat er in deinen Gedanken, in deinen Einstellungen, in deinen Entscheidungen? Spielt er da irgendwo irgendeine Rolle? Oder sagst du, nee, Entscheidungen sind meine Sache. Ich entscheide, was ich tue. Ich entscheide, wo ich wohne. Ich entscheide, wen ich heirate. Hallo, lass du das noch nicht von irgendjemand anders sagen. Ich meine jetzt nicht, dass wir alles das, was wir entscheiden und was wir tun, dass wir immer ängstlich Gott fragen müssen, Gott, was soll ich tun? Oder wie Menschen, die sich so ein Horoskop vielleicht befragen, ist das heute der richtige Zeitpunkt, um jetzt ein Haus zu bauen? Oder sollte ich lieber noch warten? Ist das der richtige Monat? Da gibt es ja alles Mögliche an Hokuspokus, was da so veranstaltet wird. Das meine ich nicht. Aber bist du schon mal überhaupt auf die Idee gekommen, wenn du wichtige Entscheidungen triffst, mal Gott um Rat zu fragen? Mal zu fragen, Jesus, wie denkst du denn darüber? Denn beeinflusst werden wir alle von irgendwas und irgendwem. Viele werden vom Fernsehen beeinflusst oder von Social Media. Das ist zurzeit eigentlich so das Stärkste, was ich wahrnehme. Manche Zeitungen auch, meistens online. Also das, was man so im Allgemeinen unserer Gesellschaft glaubt und denkt und für richtig hält, das gibt so einen Diskurs. Und daran orientiert man sich ja so irgendwie. Und das bestimmt auch so ein bisschen, wie wir uns entscheiden. Und davon lassen wir uns auch stark beeinflussen, ob wir das wollen oder nicht. Wir werden beeinflusst. Wir können möglicherweise entscheiden, wovon wir uns beeinflussen lassen wollen. Aber so völlig eigenständige, selbstständige, objektive Entscheidungen zu treffen, möchte ich mal bezweifeln, dass wir das hinkriegen. Aber was wir hinkriegen ist, dass wir überlegen, wer darf mich beeinflussen? Von wem hole ich mir einen Rat ein? Und das macht doch Sinn, bei manchen Entscheidungen mal eine zweite Meinung einzuholen. Mal eine neue Perspektive einzunehmen. Und deswegen mal so ein Gedanke, wenn du die nächste Entscheidung in deinem Leben triffst, wenn du irgendetwas entscheiden sollst, tun sollst, machen sollst, frag doch vorher mal Jesus. Gib ihm doch mal Raum in deinem Leben. Und lass ihn nicht irgendwo in der Futterkrippe abseits deines Lebens liegen, sondern gib ihm doch mal mehr Raum. Bei mir ist das so, wenn ich im Gebet mit Jesus rede, also bete und ihm auch so meine Gedanken sage, auch meine Probleme, und ich das ganz bewusst tue, dann merke ich, wie ich neue Gedanken bekomme, neue Ideen bekomme, die ich vorher so nicht hatte. Und ich habe das früher sehr intensiv erlebt. Ich war mal eine Zeit lang selbstständig, hatte eine eigene Firma und das lief nicht gut. Es war sehr schwierig. In Düsseldorf war das und ich bin dann manchmal, es war mitten in der Stadt und in der Nähe gab es einen Park am Eisstadion. Und manchmal, wenn mir das alles bis hier stand, bin ich rausgegangen und bin dann 3 Runden in diesem Park rumgelaufen und habe gebetet, habe mit Gott geredet über meine Probleme. Und nach so 3 Runden durch diesen Park hat sich meine Einstellung zu vielen Problemen verändert gehabt. Manche Dinge, die mir sehr schlimm vorkamen, sehr, sehr groß vorkamen, die sind kleiner geworden, weil ich mit Jesus darüber gesprochen hatte. Und andere Dinge, die vorher gar nicht da waren, die so ein bisschen zugedeckt waren, die kamen plötzlich raus. Es waren Gedanken, die dann, ich sage immer, Jesus hat die sozusagen geborgen, wie so ein Schatz. Und deswegen einfach mal der Gedanke und die Frage heute an dich, wie viel Raum hat Jesus in deinem Leben? Lässt du ihm den Raum? Oder bist du in deinem Leben so zugestopft mit Plänen und Gedanken und Dingen, die getan werden müssen, dass du überhaupt nicht auf die Idee kommst, Jesus reinzulassen? Obwohl du an ihn glaubst, du hast ja mal Ja gesagt. Aber das ist was anderes. Ich meine heute, wie viel Raum hat Jesus? Ist er im allgemeinen Aufenthaltsraum, da wo auch die Tiere sind? Oder hat er ein eigenes Zimmer? Hat er ein eigenes Apartment? Hat er einen großen Raum bekommen? Wie wird er von dir behandelt in deinem Leben? Eine Familie birgt sich vor dem Sturm der Zeit, findet keinen Raum in der Herberge. So wurde ein Kind geboren, zu retten diese treulose, kalte Welt. Eine Stadt im Schlaf wusste nicht um den Retter und König ohne Heimat. In einer einfachen Futterkrippe gekommen, unsere Sorgen zu heilen. Gibt es Raum in deinem Herzen, dass Gott seine Geschichte schreiben kann? Hirten zählen nachts ihre Schafe, fürchten nicht das prachtvolle Licht. Du bist wertvoll in seinen Augen. Gott kam, um die Niedrigkeit und die Niedrigen aufzurichten. Gibt es Raum in deinem Herzen, dass Gott seine Geschichte schreiben kann? Eine Mutter hält fest an der Verheißung. Alles Falsche kommt in Ordnung. Der Weg ist gerade, die Last ist leicht. In seiner Hand hält er die Zeit. Gibt es Raum in deinem Herzen, dass Gott seine Geschichte schreiben kann? Du kannst kommen, wie du bist. Er wird dich erheben. wenn du Raum in deinem Herzen schaffst und deine Träume zu seiner Ehre aufgibst. Schaffe Raum in deinem Herzen.